Kanzleifunk 204. Moin Mario.
Moin Klaas, moin Winkekatze und auch ein Moin an unseren Stargast Dr. Thomas Kess. Hallo Thomas.
Ja, moin ihr beiden.
Thomas, du hast gebeten, dass du mal, dass wir mal eine Kanzleifunkfolge machen über eure Aktivitäten mit dem Verein für Steuerrecht an der Leibniz-Universität Hannover. Ich hoffe, ich habe den Titel richtig oder habe ich das irgendwie verkürzt?
Der Name ist eine Katastrophe zum Aussprechen und ich glaube, es kriegt kaum jemand irgendwie richtig auf die Kette. Also Verein zur Förderung der Steuerrechtswissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover. Ja, das
Okay.
ist der gesamte Name, ein juristischer Name, der irgendwie alles beinhaltet, was halt der Verein will, nämlich dass die Steuerrechtswissenschaft fördern an der Leibniz-Universität Hannover. Und genau, aber deshalb, weil ihn keiner aussprechen kann, haben wir ihn abgekürzt VfS Hannover.
Wunderbar, das geht noch halbwegs von der Zunge. Und ihr widmet da euch auch der, ja, oder der Nachwuchsförderung, kann man so sagen, ne?
Genau, wir versuchen Jurastudentinnen und Studenten und Studierende der WIWI, also der Wirtschaftswissenschaften, für das Steuerrecht zu interessieren und zu begeistern. Genau, und da entfalten wir einiges an Aktivitäten mit dem Verein.
Ist
Am
das denn
auffälligsten, am auffälligsten,
auf
ja, ups, Entschuldige, lass mich mal. Am auffälligsten ist ja nun eure Aktivität um den, um die Tax Law Klinik. Und da sollten wir, glaube ich, am Anfang einmal darauf hinweisen, oder?
Genau, weil das ein ganz heißes Thema auch momentan ist. Also wir kämpfen dafür seit, ja, der Verein eigentlich besteht seit 2015. Soll ich kurz erklären, was es ist? Also mache ich einfach mal. Tax Law Clinic heißt mehr oder weniger, das ist eine unentgeltliche studentische Steuerberatung. Also wir wollen erreichen, dass halt Studierende unter Anleitung natürlich von Berufsträgern, also Steuerberatern und oder Rechtsanwälten, halt tätig werden an der Uni. Und wir haben das geplant, andere Studenten halt beraten mit ihren Steuerproblemen. Das Witzige ist, das ist schon ganz lange Jahre möglich für andere Gebiete, also Mietrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht. Ich sage immer, Kriegswaffenkontrollrecht geht auch, aber Steuerrecht nicht. Ja? Da ist es verboten. Da haben wir das Steuerberatungsgesetz, das das ausdrücklich noch verbietet. Das ist anders als das Rechtsberatungsgesetz nicht geändert worden. Und deshalb sind wir da in der Situation, dass wenn wir das machen würden, also so eine Tax-Law-Klinik anbieten würden, so eine studentische Steuerrechtsberatung, dass das eine Ordnungswidrigkeit wäre. Und deshalb sind wir da seit Jahren dabei, dieses Verbot auf dem Rechtsweg zu knacken. Leider helfen uns die Kolleginnen und Kollegen Richter da nicht wirklich. Also die haben uns ihre Klagen immer abgeballert. Aber wer uns jetzt hilft, und das ist eine ganz schöne Entwicklung, ist der Gesetzgeber. Die Bundesregierung hat nämlich im letzten Monat war es beschlossen, diese Tax Law Clinic, also diese unentgeltliche Steuerrechtsberatung, zu legalisieren. Und das Ganze ist jetzt, wie gesagt, im Gesetzgebungsverfahren, kommt demnächst im Bundestag, muss dann dort durch und durch den Bundesrat. Und dann ist geplant, dass zum Mai nächsten Jahres das Projekt starten kann. Da freuen wir uns natürlich wie Bolle.
Und nur für mein Verständnis, das heißt, wenn ich jetzt Student bin, dann könnte ich da hingehen, wenn es denn legal wird irgendwann.
Genau.
Ja. Jetzt ist es ja so ein bisschen wie Haschisch kaufen, wenn man
genau
zurückgehen würde. Ja. Und dann kann ich sagen, was weiß ich, keine Ahnung, ich will ein Startup gründen als Student, ich übertreibe jetzt mal. Könnt ihr mir mal die steuerrechtlichen Folgen sagen oder gehe ich da mit meiner Steuererklärung hin oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also das Ganze ist noch ein bisschen offen. Wir hatten das eigentlich geplant von Anfang an, dass halt so typisch studentische Steuerprobleme da eine Rolle spielen. Beispiel, ein Student hat zwei lohnsteuerpflichtige Jobs irgendwie am Lehrstuhl und dann arbeitet er hier in Hannover bei der Messe oder was auch immer. Und jetzt halt die Frage, muss ich eine Steuererklärung abgeben überhaupt? Ja, und wie mache ich das mit der Steuererklärung, dass man da vielleicht irgendwie so Grundhilfen bekommt? Andere Frage, wie kann ich die Kosten, die ich fürs Studium habe, vielleicht steuerlich geltend machen, wenn ich ein zweites Studium mache oder Zweitausbildung, ne? Dann ist das ja möglich, aber wie kann ich es vielleicht ansonsten auch abziehen als Sonderausgaben? Und solche Probleme hatten wir eigentlich im Blick, ja, dass das irgendwie Fälle, die Studenten halt alltäglich umtreibt, Steuerprobleme, dass die da beraten werden. Allerdings, so ist es momentan geplant und der Gesetzgeber gleicht da halt das Steuerberatungsgesetz dem Rechtsdienstleistungsgesetz an, wäre das auch durchaus umfassender möglich, dass, wie du sagst, ein Start-up oder sowas, ein studentisches, dann dort mit seinen Anfangsfragen sich an diese Tax-Law-Klinik wenden könnte. Ja. Ja. Also allerdings, und das ist wichtig, es muss halt immer ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin, Rechtsanwältin, Rechtsanwalt dabei sein, die das Ganze anleiten, ne? Also die da halt irgendwie hinterstecken und da die Qualität sichern, nicht? Also da können nicht irgendwie jetzt halt völlig unbeleckte Studenten einfach sagen, so Steuern finde ich spannend und jetzt berate ich mal ein Startup und sag denen mal, wie halt so eine Rechtsform da gewählt wird. Das ist nicht. Also die Steuerberater sind immer dabei, ne?
Das heißt im Endeffekt ja wie in einer Steuerkanzlei auch, ne? Also da machen ja auch die Mitarbeiter relativ viel, aber sozusagen die Leitung und die Ergebnisverantwortung obliegt dann den Berufsträgern oder sind die tatsächlich im Gespräch immer mit dabei?
Wir haben das geplant, dass die im Gespräch dabei sind. Das Gesetz spricht von Anleitung, also Anleitung von Berufsträgern. Das heißt, letztlich müssen die halt ausbilden oder die Studenten müssen ausgebildet sein, was die Fälle angeht. Und die Berufsträger müssen immer verfügbar sein. Also wenn die Studenten dann nicht mehr weiter wissen, dass dann halt letztlich der Berufsträger da einspringt. Ja. Aber wir haben es von unserer Tax Law Klinik so geplant, dass halt diese Beratungsstunden letztlich immer unter bei sein Anwesenheit eines Berufsträgers dann halt stattfinden. Ne? Und okay. Letztlich ist das dann halt eigentlich nichts anderes als ein Praktikum, nur halt, dass die Studenten dann auch selber in dieser Beratungssituation sind und selber sich da Gedanken machen müssen, was erzähle ich da? Ja, also das ist so der Vorteil da. Ne? Also,
und die Idee von Studenten für Studenten quasi.
Das ist unsere Idee, genau.
Ja, da habe ich natürlich als kleiner Realschüler, also auch bei VfS und Co., deswegen, das wäre vorhin meine Frage auch gewesen. Es gibt ja in der Steuerberatung zum Glück ja mehrere Zugänge zum Glück. Einmal sozusagen den Weg über Studium, aber auch einmal den Praktikerweg. Habt ihr da auch Ideen, wie man das sozusagen auch für diese Seite öffnet? Also es gibt ja auch hochgradig interessierte Steuerfachangestellte oder auch Auszubildende, um es mal vereinfacht zu machen, die natürlich, denke ich mal, Lust haben könnten, sich da auch in gewissen Dingen zu beschäftigen und sich in eurem Verein einzubringen. Oder ist das ein Closed Job für Studierende und ich als Realschüler muss draußen bleiben?
Na gut, es ist halt, also jetzt von der Angebotsseite, also von der Beraterseite, sage ich mal, oder von der Beratendenseite?
Sowohl als auch.
Ach so. Die Frage also war. Von der Beraterseite sind wir natürlich von unserer, sag ich mal, Vereinszielsetzung auf die Studenten jetzt mal fixiert. Ja, die wollen wir halt irgendwie fürs Steuerrecht gewinnen, die wollen wir da begeistern und die wollen wir da irgendwie einbinden. Von der Beratendenseite haben wir es uns bis jetzt auch nur auf die Studenten halt beschränkt, dass wir das Ganze, wenn das halt möglich ist, wenn die mitmachen, über das Studienwerk dann läuft, dass die dann sagen, so hier gibt es irgendwie, wenn ihr Steuerfragen habt, eine Einrichtung, da könnt ihr hin und Fragen stellen. Wir haben das bis jetzt nicht geplant auszuweiten, aber das ist sicherlich durchaus möglich. Also ich habe letztens mit einer Law-Klinik, so heißt das da, in Osnabrück zusammengesessen und die beraten dann halt mit den Studenten etwa Bedürftige. Ja? Also da kommen halt Leute, die halt sich keinen Anwalt leisten können, dorthin anonym und stellen halt dann Fragen zum Beispiel auch zum Bürgergeld oder zu irgendwelchen sonstigen Sozialleistungen. Ja? Und dann wird das halt von den Studenten gemacht, auch wieder unter Anleitung eines Anwalts. Und das hat mit den Studenten eigentlich nichts zu tun. Die sind dann nur als Berater. Ja? Aber die Beratenden sind unabhängig von der Studierendenschaft. Ja? Und wie man das letztlich dann ausgestaltet, also ich denke schon, dass dieser jetzige Entwurf es auch erlauben würde, dass halt, wenn die Anleitung, die Supervision dann irgendwie dabei ist, dass dann auch Steuerfachangestellte da tätig werden könnten. Ja, das denke ich schon. Was der Knackpunkt irgendwie für uns dann aber ist, ist halt vor allem auch die Unentgeltlichkeit, die halt da in der Studierendenschaft von Relevanz ist und die wir halt wichtig finden, dass es eine altruistische Steuerrechtsberatung dann ist, die stattfindet. Mhm.
Das heißt, ihr dürft nichts abrechnen oder ihr wollt nichts abrechnen?
Wir wollen nichts. Nee, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein und wir wollen da halt, letztlich haben wir die Ausbildung im Blick für die da beraten. Und dann soll es halt so eine Win-Win-Situation sein für die Fragen haben, dass die sich dann halt an diese Tax Law Klinik wenden können und dann halt auch nichts dafür ausgeben müssen, ne? Dass es unentgeltlich stattfinden kann. Das ist auch das Prinzip dieser Law Clinics, die es jetzt schon an allen Universitäten gibt, an den ganzen juristischen Fakultäten, das kostet nichts. Ja? Und da wenden sich dann halt die Studenten mit ihren Mietrechtsproblemen oder Arbeitsrechtsproblemen an diese Law Clinics und bekommen dann Hilfe. Und die, die beraten, die lernen was dabei, die, die sehen dann, okay, ich sitze nicht nur über meinen trockenen Büchern und lerne für Klausuren, sondern die können halt ihr gelerntes theoretisches Wissen halt dann direkt praktisch anwenden und kommen dann auch noch in so eine soziale Situation, in eine Beratungssituation, haben mit Menschen zu tun und das ist auch besser als nur in der Bibliothek zwischen staubigen Büchern zu sitzen oder vom Computer und Datenbanken zu nutzen.
Ne? Ja, ich finde dieses Thema mit der Bedürftigkeit, ne? Also finde ich super wichtig. Wir haben es bei uns in der Kanzlei zum Beispiel so, wir sind relativ stark auch in der Sanierungsberatung oder eben auch, wenn es dann mal nicht mehr weitergeht, in die Insolvenz. Und da machen wir es zumindest immer so, dass wir drei Fälle auch unentgeltlich machen, wenn die Menschen unverschuldet dort hineingeraten sind. Und das gibt's ja häufig. Also wir nehmen mal durch Weltwirtschaftskrise, wenn ich zum Beispiel mit Schifffahrt und so zu tun hatte, da haben die Menschen eigentlich nichts falsch gemacht. Aber plötzlich kriegst du halt nicht mehr 4.000 am Tag für dein Schiff, sondern 1.000. Ja, und dann funktioniert das halt alles nicht mehr. Und dann fehlt halt irgendwann auch das Geld. Und insofern finde ich sowas immer spannend. Und ich finde eben, deswegen war so meine Frage, ob man nicht auch, ich sag mal, Praktiker, die Lust haben, auch was im Steuerrecht zu tun. Ich finde immer, alle Menschen, die Lust haben auf Steuerrecht, die muss man irgendwie ein bisschen in Verbindung bringen, weil sich das gegenseitig befruchtet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Praktiker auch mit reinbringen würde, deswegen denke ich nur mal so laut, ohne jetzt euren Verein da genauer zu kennen, ist das ja auch nochmal spannend, weil der Student, glaube ich, tatsächlich viel mehr Theorie hat. Der Praktiker hat halt nur die Praxis und da mal einen Austausch zu haben oder sich auch gegenseitig mal anzurufen, sag mal, wie macht ihr das denn in eurer Kanzlei, ne? Stelle ich mir auch ganz, ganz spannend vor und es würde den Verein jetzt so für meine Wahrnehmung, so als jemand, der den Praktikerweg gegangen ist, so ein bisschen natürlich gleich nahbarer machen, ne?
Aber das ist eigentlich auch Kern unseres Vereins, dass wir halt da tatsächlich die Studenten mit den Praktikern zusammenbringen. Und
ja, super. Durch
diese Anleitung von Berufsträgern haben wir ja die Praktiker immer dabei. Ja. Und was da dann möglich ist nachher, das ist dann der Kreativität, denke ich, aller, die da interessiert sind, letztlich offen. Also sie können da machen, was ihnen einfällt. Und es ist halt, glaube ich, auch für den steuerberatenden Beruf eine ganz wichtige Sache, dass halt irgendwie auch junge Leute, auch, ja, wie du sagst, Realschüler und Leute, die halt nicht jetzt an der Uni sind, da irgendwie eingebunden werden können, mitgenommen werden können, weil euer Berufsstand ja, sag ich mal, also ein bisschen ausstirbt, im wahrsten Sinne des Wortes, überaltert und ihr auch Nachwuchs braucht. Insofern müssen wir gucken, und das ist halt irgendwie so ein Ansatz, den ich halt hier oft, ganz oft höre, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, die Leute halt für diesen Beruf zu interessieren, für dieses Gebiet zu interessieren und dann halt auch da zu halten. Und ich glaube, das ist halt ein ganz tolles Tool, was wir jetzt da in die Hand bekommen, was uns dabei hilft.
Ja, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn wir uns mal die Fortentwicklung oder die Zukunft des Berufsstandes mal angucken. Also der Steuerfachangestellte ist ja nicht ohne Grund sozusagen auf Platz 1 der aussterbenden Berufe, weil viele deren Standardtätigkeiten sterben halt weg. Was, glaube ich, noch eine ganze Ecke länger bleiben wird, ist die Beratung. Und da ist zumindest so meine Erfahrung, da ist sozusagen, wenn ich aus dem Studienbereich komme, bin ich eher so auf Beratung fixiert, auf Gestaltung fixiert. Wenn ich aus der Praxis komme, dann geht es eher darum, ich sage mal, ich kriege eine Schublade Unterlagen, ja, da mache ich dann eine Bilanz irgendwie draus. Aber sozusagen Sachverhalte zu gestalten, um eine ideale Rechtsfolge zu generieren, darauf ist man nicht so trainiert. Und deswegen glaube ich, könnte euer Verein noch eine ganz zentrale Rolle kriegen, den Beruf weiterhin super attraktiv zu machen. Und deswegen finde ich das spannend und erstmal auch überhaupt toll, also dass man sich dafür ehrenamtlich engagiert. Gibt ja auch immer weniger Menschen, die Dinge ehrenamtlich machen. Und wir haben ja alle, glaube ich, theoretisch genug zu tun und wissen, unsere Zeit anders zu verwenden. Aber da bringen sich ja wirklich Menschen mit Herzblut ein. Und deswegen hat sowas immer meinen vollen Respekt. Aber um euch diesen Weg mal aufzuzeigen, ich glaube, da könnte man aus der Ecke, also auch wirklich für die Praktiker der Steuerberater, ganz viel helfen, um die irgendwie mehr in die Beratung zu kriegen. Und plötzlich hätte vielleicht so ein Verein ja auch eine breiter getragene Basis, dass sich unter Umständen eben auch ganz andere Möglichkeiten ergeben, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Fördermitglieder ihr da habt, aber wenn es 10-mal so viel wäre, hat man natürlich auch andere Möglichkeiten.
Nein, also in der Tat, also wir arbeiten zusammen mit den Praktikern und wenn die Tax Law Clinic jetzt auch hier zusammen mit der Steuerberaterkammer vorbereiten. Ja, also hier Carsten Schulz, der für das Berufsrecht hier zuständig ist in Niedersachsen, mit dem bin ich da auch im Gespräch, dass wir halt da die Steuerberater auch ganz eng einbinden. Der Punkt ist, und deshalb ist es mir auch ganz wichtig, für dieses Projekt zu werben, und deshalb hätte ich Klaas da auch gebeten, dass wir da vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ist halt die Steuerberater tatsächlich mitzunehmen. Weil im Gesetzgebungsverfahren, es gab einen Referentenentwurf, da hat das BMF Stellungnahmen halt von den Verbänden eingeholt und die Bundessteuerberaterkammer, die hat sich gegen das Vorhaben ausgesprochen. Gut, da hängen noch so ein paar europarechtliche Ängste, sage ich mal, dahinter. Aber letztlich, ja, ich glaube, diese europarechtlichen Ängste sind nicht begründet, weil letztlich hier die Steuerberater, das möchte ich nochmal betonen, und die Rechtsanwälte halt wirklich immer im Boot sind bei dieser Tax Law Clinic. Es ist nicht so, dass hier die Studenten einfach loslaufen und ja, jetzt mal ohne halt irgendwie nur den kleinsten Schimmer vom Steuerrecht halt da beraten können, sich das anmaßen, sondern die müssen halt grundausgebildet werden, die müssen grundausgebildet werden, halt auch insbesondere in den typischen Fällen, die da anfallen. Da können sie dann ein bisschen, sag ich mal, schon frei schwimmen, aber es ist halt immer ein Bademeister dabei, der dann halt da guckt und letztlich die Qualität auffängt, und das sind halt die Steuerberater und Rechtsanwälte. Das ist mir ganz wichtig. Das hat, glaube ich, auch die Bundessteuerberaterkammer nicht wirklich verstanden. Also hier in Niedersachsen, die Kammer ist für das Projekt und ich glaube auch die ein oder andere Kammer in den anderen Bundesländern, aber die Bundeskammer, die war da so ein bisschen kritisch, und da ist es mir ein Anliegen zu werben, dass das wirklich für den Berufsstand eine ganz tolle Sache ist, wie du es da auch sagtest, Maja, dass man da Leute gewinnen kann für die.
Und war denn neben der EU auch sozusagen das Argument, uns wird potenzieller Umsatz entzogen, indem es unentgeltlich gemacht wird? Das würde ja auch sehr gut zu unserem Berufsstand
Das
passen.
Witzige ist, dass wir ja eine Klatsche bekommen haben beim Bundesgerichtshof, und der Bundesgerichtshof rechtfertigte dieses Verbot der unentgeltlichen Steuerrechtsberatung durch die Sicherung des Steueraufkommens. Ja? Also dass halt da letztlich die Qualität, ich weiß gar nicht, also ich verstehe das Argument nicht. Ja? Also letztlich dadurch, dass die Studenten jetzt plötzlich wissen, dass sie irgendwie vielleicht ein paar Betriebsausgaben abziehen können, wird jetzt das Steueraufkommen gefährdet. Und das ist natürlich Quatsch, weil letztlich geht es ja um das rechtmäßige Steueraufkommen, um das, was gesetzmäßig vorgesehen ist und gleichmäßig erhoben werden soll. Und letztlich ist das die Aufgabe auch des Berufsstands der Steuerberater. Und wenn sich jetzt die Steuerberater diesem Argument anschließen, ja, sägen sie dann mit dem eigenen Ast, weil letztlich sorgen die Steuerberater auch dafür, dass halt die Mandanten ihre Betriebsausgaben ordentlich ansetzen können, und dadurch geht auch das Steueraufkommen verloren. Insofern müsste man eigentlich dann die Steuerberater verlieren, wenn man das verbieten, wenn man das weiterführt. Insofern Schwachsinn, dass die Bundessteuerberaterkammer sich diesem Argument anschließt. Das war die Rechtfertigung. Der Wegfall von Mandantschaft, glaube ich, ist gar nicht so angesprochen worden, und das ist auch gar nicht, glaube ich, ein Problem, weil die Mandanten, die so eine Tax Law Clinic hat, glaube ich, nicht in eurem Fokus sind. Ja, das
Nee,
sind
genau. Das wollte ich
Studenten.
nämlich gerade sagen. Manchmal ist es ja nur so instinktiv, oh Gott, es könnte uns jemand was wegnehmen, ja. Und dann müssen wir erstmal dagegen sein. Aber was mich mal interessiert, wenn du als Richter so ein Urteil vom BGH liest, ne, und zumindest wie du es jetzt vorhast, ich kenne das Urteil nicht, ne, aber sozusagen deine Zusammenfassung, und man schlägt so die Hände über den Kopf und sagt, nein, was für ein Blödsinn, gerade wenn man jetzt FG-Richter ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung hat vom Steuerrecht und wie es so gedacht ist. Wie gehst du denn damit um? Liest du dann so ein Urteil und schreist du laut oder
Ich weine heimlich. Also nein, also in der Tat, das Schöne bei der GBH-Entscheidung, die haben sich sehr viel Zeit genommen, sehr viel ja, Aufwand betrieben und dann halt letztlich an so einem dünnen Argument das Ganze aufgehängt. Also die haben gesagt, so letztlich die Qualitätssicherung für die Beratenden wäre gegeben durch so eine Tax Law Clinic, aber die Sicherung des Steueraufkommens. Und in der Tat habe ich dann die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Wir haben gesagt, das ist doch völliger Quatsch. Also das ist und also noch schlimmer fand ich aber sogar meine also Kollegin darf ich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt hier als Vereinsvorsitzender unseres Vereins bin und nicht als Richter, die Entscheidung der Finanzgerichte, auch des Bundesfinanzhofs, der nachher gehalten hat, wir sind ja dagegen vorgegangen, dass wir gesagt haben, so, wir möchten gerne festgestellt haben, dass dieses Verbot halt verfassungswidrig ist. Und wir wollen halt letztlich nicht diese Tax-Locking betreiben, weil wenn wir sie betreiben, ist es halt eine Ordnungswidrigkeit, die uns eventuell sogar eine Geldbuße bringt, die uns vielleicht sogar als gemeinnützigen Verein, wenn wir illegal handeln, die Gemeinnützigkeit kostet. Insofern wollen wir damit nicht loslegen. Deshalb haben wir gesagt, wollen wir das abstrakt festgestellt haben. Und das Finanzgericht hat dann, das war hier mein, hier in Hannover, das Niedersächsische Finanzgericht, ihr habt kein Feststellungsinteresse, weil ihr könntet loslaufen, ja, und diese Tax-Locking betreiben. Also letztlich haben die gesagt, ihr könnt ja rechtswidrig handeln und dann, wenn ihr eine Klatsche bekommt von der Verwaltung, von dem Finanzamt, was dann sagt, hier, das ist illegal und ihr bekommt jetzt eine Geldbuße oder verliert eure Gemeinnützigkeit, dann könnt ihr dagegen klagen.
Und das ist ja ein super Tipp.
Also da habe ich eigentlich noch mehr die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, habe gesagt, das widerstrebt mir irgendwie halt rechtsstaatlich, dass mich ein Gericht irgendwie anstiftet, um dann halt irgendwie zu sagen, so hier auf der Anklagebank wehre ich mich. Ja. Es gibt sogar Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die sagt, das ist eigentlich niemandem zuzumuten, das so zu machen. Aber da ist halt das Gericht damals irgendwie einfach durchgesegelt. Insofern, fand ich es irgendwie ganz spannend, irgendwie, dass häufig sicherlich irgendwie auch Steuerpflichtige, die da beim Gericht klagen, sei es irgendwie jetzt ein Finanzgericht und sei es ein Zivilgericht oder der Bundesgerichtshof, dass man sich da halt irgendwie wundert. Und diese Perspektive nehme ich da jetzt halt als Kläger oder als Vertreter der Klägerin dieses
Vereins. Ja, deswegen finde ich es mal ganz schön. Ne? Also eigentlich, dass ein Richter, ne, der sonst ja auch, denke ich mal, aus voller Überzeugung seine Urteile spricht und wahrscheinlich ja auch mal bei dem einen oder anderen Kläger einen Kopfschüttel mal auslösen, sagt, was hat denn der Kess da gemacht? Ne? Ja. Mensch, ne? Und jetzt bist du mal auf der anderen Seite.
Ja, ja.
Das finde ich eigentlich mal ganz, ganz spannend. Deswegen hat mich auch deine Wahrnehmung dann interessiert. Wie gehst du damit um? Und es freut mich zu hören, dass du die gleichen Emotionen hast, die dann jeder hat, wenn er ein Urteil bekommt, was ihm nicht gefällt. Und meistens natürlich jeder für sich auch mit guten Gründen. Ich war ja auch relativ häufig, also zu meiner Anfangszeit von den Finanzgerichten. Hinter mit dem Alter wird man ein bisschen ruhiger. Und ich habe tatsächlich einen Fall verloren, sonst habe ich tatsächlich auch alle gewonnen. Also ich war kein Querulantenkläger. Aber ich wollte eigentlich, also wer Boston Legal kennt, wie Danny Crane, ungeschlagen abtreten. Und das habe ich dem Richter, war übrigens auch tatsächlich in Niedersachsen sogar, auch vorgetragen und habe gesagt, also was das jetzt eigentlich alles für mich bedeuten würde und ob er das überhaupt nachvollziehen könnte. Und das nur, weil er den Sachverhalt nicht richtig versteht, aus meiner Wahrnehmung heraus, ja, das glaube ich auch bis heute noch, dass es eine Sachverhaltsproblematik war. Und dann war ganz witzig, dass man nur mal sieht, auch Richter haben Humor. Dann geht es ja darum, so sollen die jetzt ein Urteil schreiben oder nehme ich den Antrag zurück. Und wenn ich den Antrag zurücknehme, spart mein Mandant eben ein paar Kosten, ne, weil es halt günstiger ist. So, und dann habe ich gesagt, boah, jetzt auch noch kampflos quasi aufgeben, ne? Wobei, da ich das Sachverhaltsfrage war klar, zum BFH kriegst du das Ding jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, also gut, ich nehme den Antrag, wenn auch unter größten Schmerzen, zurück. So. Und genau mit diesem Wortlaut wurde es dann auch abdiktiert und genauso geschrieben, ne? Der Klägervertreter nimmt, Bindestrich, wenn auch unter größten Schmerzen, seinen Antrag zurück. Das fand ich dann zumindest ein bisschen witzig.
Ja, sehr gut. Würde ich auch so machen. Ja.
Gut, also wer Interesse hat an den Argumentationen der verschiedenen Beteiligten, der kann das wahrscheinlich an geeigneter Stelle nachlesen. Aber erzähl doch noch mal ein bisschen zum Verein. Wie groß seid ihr eigentlich und wie kann man euch beitreten, fördern?
Also wir haben schon angefangen mit 100 Gründungsmitgliedern damals. Das waren eine ganze Menge Studenten. Das waren aber auch eine ganze Menge halt aus der Beraterschaft, aus der Finanzverwaltung und aus Unternehmen. Und jetzt sind wir mittlerweile, ich glaube, so 350, 400, irgendwas so in dem Bereich. Es sind die ganzen großen Player, sage ich mal, im Boot. Auch hier die lokalen Unternehmen. Conti ist Mitglied, HDI ist Mitglied. Also NordLB sind halt durch einzelne Leute auch im Vorstand vertreten. Also wir haben alle drin, auch die großen, die Big Four sind hier drin, die kleineren Steuerberatergesellschaften, die Mittelständler. Mir ist es wichtig, dass es halt nicht eine beraterlastige Bude wird, ja, dass halt wirklich auch die Finanzverwaltung vertreten ist. Da haben wir eine etliche Mitglieder auch. Wir waren jetzt diese Woche Wir waren auch diese Woche beim Finanzminister hier von Niedersachsen, haben dort auch nochmal Werbung gemacht für unseren Verein und dass die Finanzverwaltung uns da auch stärker nutzt quasi, weil die haben auch Nachwuchsprobleme im gehobenen wie im höheren Dienst. Und da wollen wir halt mit allen zusammenarbeiten. Und letztlich, jeder, der Lust hat und sich für Steuern interessiert, kann bei uns mitmachen. Werden uns unterstützen. Klaas, du hast das auch schon gemacht mit einer Spende. Wir freuen uns natürlich über Spenden, die wir da bekommen. Noch mehr freuen wir uns über aktive Mitarbeit, Mario, über Ideen, die man hat, wie man irgendwie halt die Aktivitäten noch mehr ausweiten kann. Insofern, wir heißen jeden herzlich willkommen, der da mitmachen möchte. Unser Fokus ist natürlich irgendwie auf der Leibniz-Uni. Ja, hier wollen wir die Studenten halt begeistern durch Aktivitäten. Wir bieten für die Studienfahrten an, die über mehrere Tage gehen, nach München zum Bundesfinanzhof, nach Berlin zum Bundesfinanzministerium. Da finden dann auch immer Kanzleibesuche statt und natürlich ein ordentliches Rahmenprogramm. Also wir versuchen, die Leute niedrigschwellig mitzunehmen, auch mit sehr viel Spaß und Alkohol. Und dann haben wir Kanzleibesuche, die organisieren wir hier, sogenannte Jourfixe finden statt, dass halt irgendwie die Mitgliedskanzleien dann halt die Türen öffnen, sich vorstellen, einen kleinen Vortrag halten und anschließend gibt es halt ein nettes Beisammensein. Machen wir relativ häufig. Wir haben Symposien spannenden Themen, die aktuell oder grundlegend sind. Letztens hatten wir ein Symposium zur Frage Steuergestaltung und Moral mit auch prominenten Teilnehmern. Wir hatten hier eins zum Steuerrecht und Europarecht, aber Frau Kokott, die Generalanwältin da. Also richtig fette Sachen, die wir da machen.
Also ich hätte jetzt natürlich Uli Hoeneß und Hanno Berger erwartet, ne? Wenn es
um Moral Hanno Berger und Steuern hatten wir auch schon mal irgendwie tatsächlich im Boot. Wir hatten ein Symposium geplant zu Cum-Ex. Wir hatten dann über eine Zeitschrift hier Juve Steuermarkt, die den da gerade interviewt hatten und die uns da auch unterstützt haben, uns da viel dargestellt haben, unsere Aktivitäten, haben wir dann den Kontakt zu Hanno Berger bekommen hatten tatsächlich die Planung, so ein Symposium zu machen, mit Hanno Berger zugeschaltet per Video, weil der damals halt nicht aus der Schweiz nach Deutschland gereist.
Er nicht mal weggekommen. Ich weiß gar nicht warum, aber wollte er irgendwie nicht.
Naja, also das Thema ist unheimlich spannend und ich hätte es damals irgendwie halt wirklich auch toll gefunden, wenn wir das nochmal hätten diskutieren können, weil es ja wirklich lange Zeit fachlich diskutiert wurde. Ne? Es ist dann nachher klar gewesen, dass es halt dann letztlich illegal ist, weil die Absprachen da gekommen sind, der BGH, der WEFA haben entschieden. Aber, und da wird jetzt ja auch demnächst, gibt es ja eine Strafverhandlung zu der Anstiftung, zur Beihilfe, Blödsinn, zur Beihilfe zu Cum-Ex. Da wird ja ein Anwalt aus Frankfurt auf der Anklagebank sitzen. Und da bin ich mal gespannt, inwieweit da halt irgendwie die Gerichtsbarkeit sagen wird, hier, das ist strafbar, was der macht. Der kommt aus der Kanzlei, in der ich auch mal tätig gewesen bin. Und wenn ich das so sehe, wie die Kanzlei damals gearbeitet hat, halt mit Gutachten, mit Stellungnahmen, die halt eigentlich immer nur sagten, so, wir legen das Gesetz so und so aus, die Rechtsprechung so und so aus, wir werten die verschiedene Literatur aus nach diesem Stand dürfte das irgendwie funktionieren, ja, und dann unten drunter nochmal ein Haftungsausschluss und wenn sich irgendwas ändert, dann können wir dafür nicht mehr einstehen. Ich weiß nicht, wie das im Einzelfall gelaufen ist, ja, da ist es ja wohl dann tatsächlich passiert, dass da halt irgendwie so ein bisschen kollusiv zusammengewirkt wurde, dass da halt irgendwie dann Absprachen getroffen wurden, die halt letztlich dann nicht offengelegt wurden. Also das weiß ich im Einzelnen alles nicht, aber das ist schon eine spannende Sache. Wie weit darf denn ein Steuerberater da halt am Rande, an der Grenze halt beraten und seinem Mandanten sagen, hier, das ist irgendwie problematisch, ja, das ist rechtmäßig, ja, nachdem, wie wir es halt irgendwie jetzt gesetzlich einschätzen würden, aber meine Oma wird es nicht machen, weil es halt irgendwie unmoralisch ist. Ja? Wie weit muss ein Berater das halt berücksichtigen? Das wäre halt irgendwie so ein Thema. Das hatten wir jetzt, wie gesagt, als Thema im Nachgang nochmal Steuergestalt und Moral. Wie weit spielt das da rein? Aber das mit Berger da irgendwie zu besprechen und mit der Gegenseite, das wäre, glaube ich, schon ganz spannend gewesen.
Ja, richtig spannend. Und ich glaube, hier ist ja auch so das Hauptthema, das, was du jetzt auch beschreibst. Also in meiner Welt wäre es so, ne, wenn ich nur so einen Schriftsatz hätte, sagt das meine Rechtsauffassung. Ich sage mal, die kann auch falsch sein, was auch immer. Aber ich sage mal, wenn ich sie gut begründet habe, Und wenn ich dann nicht sozusagen in die Absprachen gehe oder, ne, also geh mal zur Bank und sag, pass mal auf, ne, musst du schon so machen, ne, weil das müsste ich ja nicht tun, wenn es legal wäre, also wenn es sozusagen normal geschieht. Also ich glaube, das also ist zumindest meiner Wahrnehmung so in dem ganzen Cum-Ex-Bereich dann die kriminelle Energie, wo man eigentlich auch selber erkennen müsste, hey, wenn ich diese ganzen Absprachen machen muss, damit das funktioniert, also da müssen irgendwie 5 Leute mitspielen, dann wird es irgendwie komisch, ne? Wenn ich sage, pass mal auf, so und so, machst du das? Und dann passiert's,
Ja,
wüsste ich jetzt. Ne?
aber selbst wenn ich da noch irgendwie rumgestalte, ist die Frage halt, ist es immer noch rechtmäßig, oder wird es dann halt rechtswidrig? Und das muss ich als Steuerberater dann klar sagen, so, jetzt wird es rechtswidrig oder es
Genau.
wird irgendwie als Gestaltungsmissbrauch eingeordnet und zerschossen werden. Aber die Frage, wie weit muss ich dann halt moralische Fragen da beachten und oder darauf hinweisen sagen oder mich zurückziehen, ja, weil ich irgendwie Organ der Steuerrechtspflege bin, sagen, so, hier habe ich jetzt auch irgendwie eine Verantwortung für den Fiskus, dass hier irgendwie nicht, wie es auch gesagt wurde, der größte Steuerraub aller Zeiten stattfindet, ja, dass da irgendwie die Geldtöpfe des Staates ausgeblutet werden. Das ist halt so die Frage, ne? Und das finde ich irgendwie so ganz spannend. Ne?
Ja, ist auch absolut, absolut spannend. Sag mal, wenn man jetzt sich entschließt, nachdem man das hier so hört, euren Verein zu unterstützen, meine Berufskollegen, die jetzt ja überwiegend dann zuhören, sind ja auch preissensibel. Was kostet denn so eine Mitgliedschaft, wenn du das überhaupt weißt?
Also wir haben tatsächlich für Einzelkämpfer oder Einzelsteuerberater haben wir so einen Beitrag von 50 Euro, wenn man als Unternehmen letztlich als Kanzlei.
Monat oder Jahr?
Für, bitte? Das ist fürs Jahr, genau,
Okay.
50 Euro.
Das kann man schaffen, liebe Kollegen.
Ja, genau. Und das kann man auch in den ganzen Veranstaltungen, die wir haben, wieder raustrinken alleine. Ja? Also wenn man da irgendwie halt diese ganzen Dufix-Veranstaltungen oder die Symposien besucht, die da stattfinden, gibt es anschließend immer einen Empfang, der dann irgendwie halt ja, kostenlos ist. Und dann kann man das da ja, wieder raustrinken sozusagen. Genau, für Kanzleien insgesamt wären es 500 Euro, aber letztlich ist man nach oben offen, ja? Wenn man da uns mit Geld zuschmeißen will, werden wir natürlich begeistert. Wir haben nämlich ein großes Ziel und das ist, wir haben in Hannover haben wir halt kein wirkliches steuerliches Angebot. Ja. Das ist die einzige Vorlesung, die es da gibt für die Juristen, die mache ich. Also einmal im Sommersemester erzähle ich den Studenten da ein paar Grundzüge des Steuerrechts. Das wird immer ganz gut angenommen. Die Leute wollen eigentlich mehr hören, aber die Fakultät sagt so, wir können nicht, ja, wir müssen das anbieten, was letztlich für die Examensklausuren relevant ist. Und Steuerrecht ist im Jurastudium halt ein Exot. Ja. Mein Lieblingssatz ist immer, ein fertiger Jurist kann einen Mörder vom BGH vertreten und den Bau eines Atomkraftwerks begleiten, baurechtlich, atomrechtlich, aber er kann seine eigene Steuererklärung halt nicht im Gesetz verorten oder seine Bürgergelderklärung oder einen Antrag da irgendwie. Ja. Also Sozialrecht und Steuerrecht sind absolute Stiefkinder der juristischen Ausbildung. Und insofern sagt da die Fakultät, das ist ein Exotenfach und wir haben momentan kein Geld. Wir müssen eher Lehrstühle einstampfen, als sie auszubauen. Und das ist halt unser Ding, dass wir halt versuchen, irgendwie ja die Gelder irgendwie zusammenzubekommen durch Drittmittel, durch Stiftungen und etliches, dass wir halt da vielleicht sogar der Uni dann anbieten können, schau mal hier, wir haben hier Mittel und wir richten jetzt hier so einen Lehrstuhl ein. Ne? Und da sind wir jetzt gerade
Toll.
dran.
Richtig cool.
Ja, und wenn jetzt hier von den Hörerinnen und Hörern irgendjemand sagt, so, oh, ich bin ein sehr reicher Mensch, ich habe eine Stiftung oder sonst was und das finde ich jetzt eine ganz tolle Sache, was die da in Hannover machen, dann gerne mich ansprechen. Ja. Wenn man nicht weiß, wohin mit seinem Geld.
Ja,
Genau.
Klaas und ich haben ja am Ende eines jeden Jahres, so seid ihr auch zu der Spende von Klaas gekommen. Überlegen wir uns tatsächlich, dass wir einmal spenden, um die Götter fürs Folgejahr milde zu stimmen.
Ja, sehr gut. Also
Ja.
ja, wir heißen euch immer herzlich willkommen und ja, also vielleicht ist Textflix ja tatsächlich irgendwie hat Lust, Unternehmensmitglied zu werden. Ja, und da können wir dann, da reden wir mal dann offline drüber.
Ja, das machen wir,
Das tun
das
wir.
machen
Aber
wir.
du kannst gerne noch mal skizzieren, wenn man sich für die Mitarbeit in der Tax Law Klinik interessiert und sagt, ja, so Studenten ein bisschen anleiten, da würde ich mir ein bisschen Zeit für frei nehmen. Dann skizziert doch mal bitte, was ihr da so ungefähr erwartet. an zeitlichem Aufwand und Engagement?
Also wir sind jetzt, nachdem die Bundesregierung da halt, sag ich mal, den Weg oder das angestoßen hat, sind wir erstmal dabei, uns selber im kleinen Kreis Gedanken zu machen, wie organisieren wir das? Wie organisieren wir die Ausbildung? Wie binden wir halt die Leute ein? Und werden erst im zweiten Schritt, sag ich mal, die anleitenden Berufsträger halt dann ansprechen. Das machen wir dann über die Vereinsmitglieder und über unsere Homepage. Soweit sind wir noch nicht. Ja? Also wir werden jetzt in dem Zeitraum bis Mai werden wir da tatsächlich nochmal an die Öffentlichkeit gehen mit und werden dann eure Kollegen da ansprechen. Aber da müssen wir uns erstmal Gedanken machen, wie wir das irgendwie jetzt
machen. Auch keine grobe Vorstellung, also was ich Engagement schön und gut, aber ein Tag im Monat müsste es schon sein.
Also klar, wenn es viele Kolleginnen und Kollegen sind, dann wird der Einsatz des Einzelnen, denke ich, geringer. Ne? Dann kann man einmal im Jahr irgendwie vielleicht mitmachen, vielleicht einmal im Monat. Es ist auch eine Frage, das müssen wir auch erstmal sehen. Wie groß ist denn die Resonanz bei den Studenten, die beraten werden wollen, selber? Ne? Haben die so viele Fragen? Deshalb, da wollten wir halt das Studienwerk hier mit einbeziehen. Da wollen wir erstmal gucken. Also wir wissen gar nicht so wirklich, wie läuft das an.
Ne? Und noch eine Frage, ja. Thomas. Ist denn diese Beratung immer in Präsenz oder wäre auch vorstellbar, das online zu machen? Weil dann hättet ihr auch keine regionale Begrenzung, sag ich mal, wo man jetzt als Kanzlei sitzt, sagt, komm, ich mache so ein Gespräch eine Stunde, ne, mit einem Studenten und einem anderen, der dabei ist und begleitet das. Dann wäre es ja noch mal einfacher, das auch als Berufskollege zu begleiten, wenn ich jetzt nicht in der Nähe der Uni gerade bin oder so.
Das ist eine gute Idee. Also das nehme ich direkt auch mit, dass man das auch vielleicht online machen könnte. Wir haben es bis jetzt in Präsenz geplant, ne? Also dass man halt wirklich auch so sozial zusammenkommt, dass man sich auch kennenlernt, die Anleitenden und die Studierenden und die andere Seite. Also das haben wir so geplant, aber durchaus möglich ist das auch. Also wieder eine Idee, die ich auch wieder mitnehme, ne? Dass man das auch online abziehen könnte.
Hat es ja schon gelohnt hier heute.
Aber es lohnt sich immer. Nein, dann hat man einen Hinweis, es gibt in Köln gibt's auch schon eine Tax Law Clinic, also die zweite, die sich da gegründet haben, das Institut für Steuerrecht ist da im Boot. Genau, die werden das auch anbieten. Insofern, die Kölner haben da auch schon die Möglichkeit. Wir haben natürlich das Ziel, dass an den ganzen anderen Unis das dann auch stattfindet. Ja, wir haben da große Player, Heidelberg, Leipzig, Bochum, Düsseldorf. Also überall gibt es ja irgendwie Lehrstühle, Institute für Steuerrecht. Und wir haben, und das ist, finde ich, das Schöne, die Vivis auch im Boot. Also hier haben wir einen Lehrstuhl für betriebswirtschaftliche Steuerlehre, wo die Wirtschaftswissenschaftler dann ausgebildet werden. Professor Blaufuß, mit dem wir relativ viel auch vom Verein zusammen machen. Unter anderem dieses Symposium dazu, Steuergestaltung, Moral. Und den binden wir dann auch in diese Tax Law Clinic mit ein. Und genau. Also das wird sich alles entwickeln und ich glaube, die ganzen Uni-Standorte, die werden da irgendwie auch nach und nach halt dann mitmachen und eigene Ideen da vorbringen, wie sie das irgendwie.
Ja, dann kann man als Mitglied des Berufsstandes ja erstmal sagen, Thomas, herzlichen Dank, dass du dich in diesem Bereich so engagierst, um unseren Beruf nach wie vor zu stärken. Und meine Frage wäre nochmal, wenn wir jetzt, du hattest das ja mit der Bundessteuerberaterkammer angesprochen, was kann ich denn jetzt als einzelner Berufskollege am besten tun, dass ich meiner Kammer mal sage, hey, ich finde, das ist was unterstützen wird. Habt ihr da, ich sag mal, einen Online-Aufruf, wo ich mich eintragen kann und ihr leitet das hinterher zur Kammer weiter oder einen Brief, den ich einfach nur unterschreiben muss, weil Steuerberater haben ja alle keine Zeit. Ne? Das heißt, wenn sie unterstützen möchten, dann machen die das bestimmt, aber dann sagen sie, ja, aber länger als 5 Minuten soll es jetzt nicht dauern. Habt ihr da irgendeine Hilfe, wie man und an wen man sich wenden soll? Seine Kammer im Bundesland, gleich an die Bundessteuerberaterkammer, was sollen wir machen?
Also ich glaube, das Ganze ist jetzt irgendwie auf dem Weg, dass das ganz gut läuft. Ja? Also wir wollen natürlich alle ein Boot haben und gerade auch die Bundessteuerberaterkammer und die regionalen Kammern. Insofern glaube ich, wenn alle Steuerberater, die das gut finden, Herrn Schwab anrufen, wäre das eine Möglichkeit.
Die Handynummer kommt in die Shownotes, Klaas, ne? Ja.
Sehr gut. Nein, aber ich denke auch die regionalen Kammern. Also wenn man sagt, ich finde das gut, wenn man es nicht gut findet, dann mich anrufen, ja, also dann gerne Mail an mich schreiben, dass wir dann ins Gespräch kommen, wenn man es gut findet, dann halt wirklich entweder auch die Kammern, die das aber, glaube ich, teilweise auch unterstützen. Oder halt, und da ist es jetzt, und da wird es entschieden, den jeweiligen Bundestagsabgeordneten, wenn man da Kontakte hat, dass man sagt, wir finden das eine tolle Sache, unterstützt das. Ja? Und wie gesagt, ich glaube, man braucht auf gar keinen Fall Angst vor dieser Sache zu haben und schon gar nicht als Steuerberater, im Gegenteil. Ja? Es bringt eigentlich wirklich nur Vorteile, und das, was du vorhin angesprochen hast mit dem Wegfall von Mandanten, glaube ich auch nicht, weil eher, also es kann sicherlich irgendwie der ein oder andere, der vielleicht sich überlegt hätte, ich gehe jetzt irgendwie zum Steuerberater, dann da verloren gehen. Aber
ich will ja gar keinen Steuerberater haben, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Also ihr habt so viel zu tun. Ja?
Also wenn, wäre es ein Thema Lohnsteuerhilfeverein oder Arbeitnehmerkammer oder was weiß ich, ja. Aber ich glaube, das, was ihr zumindest jetzt erstmal sagt, ne, also wenn wir jetzt mal das mit dem Startup, was ich ja mal angesprochen habe, mal weglasst, dann ist euer Angebot ja eher so vergleichbar mit Lohnsteuerhilfevereinen und Arbeitnehmerkammer.
Ja.
Und da gehen dann diejenigen eh hin. Und da sehe ich überhaupt gar kein Problem. Es ist auch kein Wunschmandat, zumindest von den meisten Steuerberatern nicht.
Also wenn es ein Startup sein sollte, was es halt gibt, ja, es gibt irgendwie so Law Clinics für Startups, dann ist es aber bis jetzt auch, so wie ich das verstanden habe, immer Handhabe, dass wenn das irgendwie eine bestimmte Schwierigkeit oder eine bestimmte Tiefe erreicht, dass dann gesagt wird, so, jetzt sind wir hier raus, jetzt musst du tatsächlich dann irgendwie halt dann zum Anwalt gehen, ja, dass das eher so die ersten Dinger sind, wenn das kleine...
Zum Steuerberater,
meinst du
natürlich. Steuerberater, ja. Anwalt, könnte dir das passieren?
Nein, also für Steuerfragen, klar, aber da geht es halt bei den jetzigen Law Clinics halt um Sachen in den anderen Rechtsgebieten. Ne?
Ja.
Und da dann, dass da halt in der Anwalt dann eingeschaltet wird, genau.
Also man braucht keine Angst haben, das können wir mal so festhalten.
Im Gegenteil.
Sondern also, es stärkt den Berufsstand. Also ich finde das ziemlich einleuchtend.
Wir gewinnen, oder ihr gewinnt Nachwuchs damit, ja, der Steuerberaterberuf. Und also ich glaube, und man bekommt halt letztlich auch bei den anderen Juristen, die jetzt da nicht, sage ich mal, dann Steuerberater oder Steueranwälte werden, bekommt man, denke ich mal, so ein Problembewusstsein oder zumindest irgendwie so ein Gespür, dass man sagt, so, jetzt schalte ich in Fällen, die ich da habe, Gesellschaftsrecht oder Arbeitsrecht, schalte ich mal einen Steuerexperten ein, ja, und frag den, und weil ich selber keine Ahnung habe, dass man da auch ein Gespür bekommt, da ist was steuerlich relevant, da muss ich nochmal jemanden drauf gucken lassen, der sich damit auskennt. Auch das ist, glaube ich, hier so eine Aufgabe dieser Tax Law Clinic, halt Leute, die es nicht wirklich hauptsachemäßig machen wollen, da so ein bisschen für den Bereich zu sensibilisieren.
Okay. Toll. Also deine Kontaktdaten sind natürlich in den Shownotes und auch die Internetseite des Vereins könnte man ja kurz erwähnen, vfs-hannover.de, und da findet man alle weiteren Informationen, und wer sich da engagieren will, der ist bei euch mit offenen Armen willkommen. Jetzt müssen wir aber auch noch einmal gratulieren, Mario.
Jetzt lässt du mich wieder ins Messer laufen, du Ratte, ne?
Nein, ich denke mir, das hast du vollkommen mitbekommen. Es gibt einen Kommentar, den Schwarz-Palke Kess zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung. Also herzlichen Glückwunsch. Ich habe es noch nicht gelesen, von daher kann ich das Ende auch nicht spoilern, Mario. Ja? Also, du hast noch die ganze Freude vor dir.
Ja, da freue ich mich. Werk, genau. Also wenn man es nicht irgendwie als spannend nehmen kann, dann kann man ihn teilweise auch zum Einschlafen nehmen. Ja? Aber ja, ich hoffe, es ist ein gutes Hilfsmittel, und danke auch für die Werbung an dieser Stelle für den Kommentar. Ja, da freue ich mich auch, dass ich da in dem Ding mitmachen darf. Ja.
Wo nimmst du denn die ganze Zeit her, dass du so einen ganzen Wahnsinn machst? Hast du so viel?
Du brennst ja für Steuerrecht. Lässt uns monatelang warten, bis wir die Podcast-Aufnahme hinkriegen. Irgendwas muss er ja in der Zwischenzeit machen.
Das ganze Zeug macht mir Spaß. Also mir macht vor allem halt, also die Lehre macht mir Spaß an der Uni, das Zusammenwirken mit den Studenten, mit den jungen Leuten. Also man bleibt dadurch auch im Kopf, frisch. Und vor allem beim Schreiben und beim Lehren lerne ich unheimlich viel. Also das, wenn ich selber da schreibe, wenn ich die Kommentare da zusammenbaue, lerne ich mehr, als wenn ich mir irgendwas anhöre nur. Das ist aktives Wissen, das was sitzen bleibt. Und jetzt auch mit dieser Herausgeberschaft, wenn ich da die Kommentierungen lese der anderen, da mache ich mir ganz andere Gedanken, als wenn ich halt abstrakt so einen Aufsatz lese. Insofern ist das eigentlich für mich so eine Art Fortbildung. Insofern das macht mir Spaß, und deshalb, das geht eigentlich auch relativ gut von der Hand dann. Ne?
Okay. Dann arbeiten wir mal dran, dass dein Name dann demnächst als erstes steht, weil so in der Umgangssprache hat man ja im Moment immer noch, man guckt in den Schwarz.
Nö, ist auch richtig. Also ich meine, der hat ihn begründet und ich, das finde ich auch gut, dass das irgendwie nicht platt gemacht wird. Also bei anderen Kommentaren wird das ja platt gemacht. Und Herr Palke hat den übernommen. Herrn Palke habe ich viel zu verdanken, dass der hat mich da reingeholt in den Kommentar und dann halt als Mitherausgeber gewählt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und insofern, also so ein Name hat ja auch immer irgendwie so zeigt ja, wie hat sich das Ding entwickelt. Und da sind alle Namen halt wichtig. Ich hoffe, meiner wird noch wichtig, da, dass ich da halt irgendwie einen Einfluss auf den Kommentar
mit
habe.
Mit Sicherheit.
Nein,
mit
also Sicherheit. Nicht richtig, also für den Kommentar, ja, dass man da halt wirklich so die Richtung auch mitgeben kann und das Werk irgendwie beeinflussen kann. Aber das macht alles unheimlich viel Spaß. Ja.
Also ich freue mich jetzt, wenn ich demnächst zitieren darf, ne? Kess in Schwarz, Balke Kess, Paragraph so und so, Texte vor. So und so.
Reichlich
dann freue ich mich.
Ne? Hoffentlich die andere Auffassung oder sowas oder so verkennend oder falsch fest, das wäre doof.
Genau. Andererseits, ja, genau, völlig, völlig abwegig Kess in.
Genau,
ne?
So, ja, ja.
Jetzt habt ihr mal einen schönen Ausstieg nochmal zu einer ordentlichen Viertelstunde ausgebaut. Also schönen Dank dafür. Jetzt müsst ihr mit einem anderen Ausstieg leben. Also, wir hören uns bald wieder und dann bis dahin. Ciao, ciao.
Danke. Bis dahin. Thank you.